Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in den Niederlanden. Wir reisen nach Rotterdam, Delft und Den Haag. Drei Städte, die dicht beieinander liegen. Ich bin Tina Witte. Los geht's in Den Haag. Unser Korrespondent Ludger Kaczmierczak hat eine geführte Tour rund um den Sitz der Regierung und der Gerichte mitgemacht.
Theo Schrauten verabredet sich mit seinen Besuchergruppen stets auf dem Plein, einem großen, von Kneipen und Restaurants umgebenen Platz im Zentrum Den Haags. Von hier aus sind es nur ein paar Schritte bis zum Mauritshuis. Das berühmte Museum beherbergt die königliche Gemäldegalerie mit Meisterwerken von Rembrandt, Vermeer und Franz Hals. Fürst Johann Moritz von Nassau ließ den Adelspalast Mitte des 17. Jahrhunderts erbauen, nach seiner Zeit als niederländischer Gouverneur in der Kolonie Brasilien, erzählt Schrauten. Moritz von Nassau ist mit zwei Schiffsladungen voll Zucker aus Brasilien zurückgekehrt. Die hat er verkauft, was ihm sehr viel Geld eingebracht hat. Dieser Palast heißt daher auch das Zuckerhaus und Moritz wird häufig auch der Brasilianer genannt. Das Mauritshuis liegt direkt neben dem Binnenhof, dem Parlaments- und Regierungssitz, in dem seit dem 15. Jahrhundert das politische Herz des Landes schlägt. Derzeit aber versteckt sich das prachtvolle Gebäudeensemble mit seinen gotischen Sälen und Türmen hinter großen Absperrgittern und Sichtschutzwänden. Der Binnenhof wird bis Ende 2028 aufwendig restauriert. Daher muss Theo Schrauten auf seiner Route durch Den Haag ausgerechnet ein Highlight der Stadt ausklammern. Graf Wilhelm II. Habe hier im Mittelalter sein Jagdrevier gehabt und der Stadt ihren Namen gegeben, so Schrauten.
Um das Wild ein bisschen binnen zu hauen.
Um das Wild drinnen und die Wilderer draußen zu lassen, wurde das Revier mit einem Zaun aus Weidenstöcken eingegrenzt. So entstand rund um den Jagdsitz eine dichte Hecke. Und wenn ein Graf eine Hecke anlegt, dann ist das des Grafen Hecke, Schravenhage, kurz Den Haag, das Jagdgebiet des Grafen.
Für diese Stadt Schravenhage. Het Jachtgebiet van de Graaf.
Der Binnenhof ist also die Wiege der Stadt und heute die teuerste Baustelle des Landes. Statt der ursprünglich veranschlagten knapp 500 Millionen Euro wird der Umbau vermutlich 2 Milliarden Euro kosten. Durch eine der schönsten und nobelsten Einkaufsstraßen der Stadt geht es weiter zum Arbeitsplatz des Königs, zum Schloss Nordeinde. Auf dem Dach des Palastes weht die orangefarbene Flagge der Oranier. Sie signalisiert, dass der Monarch anwesend ist. Gleich nebenan, in der schmucken Stadtvilla mit der Hausnummer 66, habe Willem Alexander die wildesten Jahre seines Lebens verbracht, schmunzelt Schrauten.
Da
hat er gewohnt, als er noch Junggeselle war und den Beinamen Prinz Pilsje trug. Als dann seine Beziehung zu Maxima enger wurde, sind sie nach Wassenaar umgezogen. Er hatte vermutlich Angst, dass die Mauern seiner Stadtwohnung zu viel erzählen könnten. Längst zu einem Wahrzeichen der Stadt ist der Friedenspalais geworden, der Friedenspalast. Der prächtige Backsteinbau mit seinem 80 Meter hohen Glockenturm ist ein beliebtes Fotomotiv für Touristen. Der Internationale Gerichtshof hat hier seit fast 80 Jahren seinen Sitz und legte damit den Grundstein für Den Haags Ruf als Welthauptstadt des Friedens und des Rechts. Ein Image, das die Stadt ganz bewusst pflege, sagt Carsten Klein, der lange als Beigeordneter für die wirtschaftliche Entwicklung Den Haags zuständig war.
Wenn man jetzt sieht, unser Stadtwappen von Den Haag mit dem berühmten Storch und die zwei Löwen daneben, das ist in 2011 ist das erneuert und haben wir auch die Wörter Friede und Recht sind hinzugefügt. Also damit ist das ja zum DNA unserer Stadt geworden.
Neben dem IGH haben sich weitere internationale Einrichtungen in Den Haag niedergelassen. Der Internationale Strafgerichtshof, das Kosovo-Tribunal, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, Europol und die Europäische Justizbehörde Eurojust. Gleich neben der Europol-Zentrale hatte bis 2017 auch das Jugoslawien-Tribunal seinen Sitz. Christoph Lüge war hier mehr als 10 Jahre lang Richter. Den Haag sei in dieser Zeit auch zu seiner Stadt geworden, blickt der deutsche Jurist zurück.
Ich wohne ja eigentlich in Berlin. Das ist natürlich eine viel größere Stadt. Wenn ich das mal vergleiche, Den Haag mit 1,5 Millionen Einwohnern empfinde ich als, weil es auch keine richtige Universitätsstadt ist, eigentlich als sehr provinziell und gleichzeitig total international. Das ist eine merkwürdige Mischung, die ich nicht erwartet habe, aber die ich sehr angenehm finde, weil es alles ein bisschen gemächlicher und ruhiger ist. Die Leute sind viel freundlicher als in Berlin. Und das finde ich eine sehr beglückende Erfahrung.
Das bevorzugte Dienstfahrzeug der Diplomaten, Banker, Manager und Juristen in Den Haag ist natürlich de Fitz, das Fahrrad. Selbst der Premier des Landes, Mark Rutte, fährt mit dem Rad zur Arbeit, alleine, ohne Leibwächter oder Polizeieskorte. In Berlin, so Christoph Flüge, wäre das wohl kaum denkbar.
Das finde ich von der Atmosphäre her einmalig und sehr angenehm. Und ich hoffe, dass die Holländer in der Lage sind, das noch so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.
Auch die Besuchergruppe von Theo Schrauten, darunter einige Jugendliche aus Heidelberg, fahren mit vielen positiven Eindrücken im Gepäck zurück nach Deutschland. Den Haag habe sie überrascht, sagen die meisten.
Man glaubt gar nicht, dass Den Haag wirklich 500.000 Einwohner hat. Es kommt einem sehr ruhig und klein alles auch noch vor. Und ja, aber auch gute Atmosphäre.
Schöne Stadt. Ich war vor allem am Anfang beeindruckt von der Architektur. Aber auch diese alten Häuser, finde ich, haben einfach unglaublich Charme. Und ja, ich finde, die Stadt strahlt so eine Ruhe aus.
Die Stadt ist eine sehr traditionelle, sehr gepflegte Stadt auf jeden Fall. Ja, es ist auch interessant, wie die Holländer zu ihrer Monarchie stehen. Hier hat irgendwie auch jedes Gebäude geführt, was mit der Monarchie zu tun. Das ist man als Deutscher auch einfach nicht gewohnt.
Auf halbem Weg zwischen Rotterdam und Den Haag liegt Delft. Ein magisches Stück Niederlande und unbedingt eine Reise wert, findet unser Holland-Korrespondent Paul Vorreiter.
Kirchengeläut, kleine Gassen und Kanäle. Damit weiß die Stadt Delft, ihre Besucher zu bezaubern.
Delft is magic for me. See, Delft is magic for me.
Magisch und faszinierend findet die spanische Touristin Marta, die von den Kanarischen Inseln nach Delft gereist ist. Delft-Spezialist ist Arthur Bolder bereits. Seit 28 Jahren lebt der Hobby-Stadtführer in Delft. Der Rentner führt Touristen durch die Stadt und kennt dabei auch das eine oder andere Geheimnis. In einer Parallelstraße zum Marktplatz deutet er auf eine unscheinbare Häuserfassade mit einem geheimnisvollen Dachstuhl.
1572 sind die Kirche und die Kloster hier im Stadt sind alle übernommen worden von den Protestanten. Die katholischen Leute waren es erlaubt, in Kirche zu gehen, aber schon nicht aussehen wie eine Kirche. So, sogenannte heimliche Kirche, Schuilkerk auf Niederländisch.
Nur wenige Meter gegenüber steht stolz die neue Kirche von Delft. Sie ist ganz und gar nicht heimlich. Im Gegenteil, als Grabkirche der Königsfamilie ist sie den Niederländern bestens bekannt. 47 Mitglieder liegen bereits in der Familiengruft. Traditionell werden die Särge aus dem Palast in Den Haag mit einer Kutsche ins 13 Kilometer entfernte Delft gebracht.
Die letzte war Prinz Bernhard in 2004. Und jetzt warten wir auf die nächste. Ja, anscheinend wird das Prinzessin Beatrix sein natürlich. Die Stelle ist schon fertig, neben Prinz Klaus, ihre Gatte. Man kann nicht in die Keller reingehen, aber es gibt eine Makette da drüben. Und dann sind alle angezeigt, alle die Leute, die da reingesteckt sind, die soll man anzeigen. Und vor anderthalb Jahren ist eine neue Teil fertig gekommen. Haben wir 20 neue Stellen. Da können wir noch 100 Jahre weiter mit der Monarchie.
Auch Kofa Nievenhausen aus dem Royal Delft Museum dürfte weiter auf eine royale Zukunft der Niederlande setzen. Die Keramikmanufaktur stellt das berühmte Delfter Blau her. Es ist die letzte noch übrig gebliebene Töpferei von ehemals mehreren Hunderten in dem Ort. Die königliche Familie gehört zu den Kunden der Manufaktur.
In 1919 bekommen wir das Prädikat königlich von der Königin Wilhelmine. Und dann fangen wir auch an mit speziellen Teller, um spezielle Daten mit der königlichen Familie zu feiern, zum Beispiel eine Geburt, eine Verheiratung, wenn wir einen neuen König oder Königin bekommen. Wir haben auch das königliche Service hergestellt und das wird benutzt mit offiziellen Besuchen von Präsidenten und Königinnen im Holland.
Chronologisch präsentiert das Museum während eines Rundgangs die unterschiedlichen Phasen in der mehr als 370 Jahre alten Geschichte der Manufaktur. Zu sehen ist unter anderem eine originalgroße Nachahmung des wohl berühmtesten niederländischen Kunstwerks der Nachtwache Rembrandts auf insgesamt 480 Kacheln. Die Besucher können auch den professionellen Malern über die Schulter schauen.
Was Sie sehen können, alles wird mit einer schwarzen Farbe bemalt. Dann wird das glaziert mit weißer Glasur und dann im Brennofen wieder gebrannt, 1170 Grad. Die weiße Glasur bekommt transparent, durchsichtig und das Schwarz ändert in Blau. Und das Schwarz ist Kobaltoxid, das gibt eine chemische Reaktion mit der Glasur. Und das macht, dass wir die berühmte schöne blaue Farbe bekommen.
Eine Gruppe deutscher Touristen hat der Rundgang durch das Royal Delft Museum beeindruckt.
Mein Name ist Cornelia, ich komme aus dem schönen Weserbergland bei Höxter. Das Highlight für mich sind eigentlich diese alten Sachen von früher, wie diese Vasen und Amphoren, die da hergestellt wurden. Das finde ich faszinierend. Aber ich finde es auch toll, dass sie sich der modernen Zeit anpassen.
Etwas Altes in die moderne Zeit überzuführen, das ist auch Caroline Sickenk gelungen. Die Fotografin hat sich den berühmtesten Maler Delfts vorgeknüpft, Johannes Vermeer. Sein berühmtestes Werk ist das Mädchen mit dem Perlenohrring. In dem Gemälde dreht sich eine junge Frau zum Betrachter, blickt mit leicht geöffnetem Mund über die linke Schulter. Diese Szene stellte sie in modernen Fotografien mit verschiedenen Models nach.
Because it's such a famous painting,
weil es so ein berühmtes Bild ist, kann man damit so herumexperimentieren. Man muss nur auf die richtige Komposition und natürlich den Perlenohrring achten, das richtige Licht und die richtigen Farben. Zum Beispiel habe ich einen Jungen mit Bart, blauen Kopfhörern, einem ockerfarbenen Sweater und natürlich dem Perlenohrring fotografiert. Man steht davor und denkt sich, ja, das sieht nach dem Mädchen mit dem Perlenohrring aus.
Caroline Sicking hat noch weitere Bilder vermehrt neu interpretiert. Der holländische Maler stellte in seinen sogenannten Genrebildern bevorzugt Frauen in intimen Momenten dar. Beim Lesen oder Musizieren in kleinen Zimmern oder Handarbeiten in der Nähe eines Fensters, durch welches auf natürliche Weise Licht hineinflutet. So übertrug Caroline eine Szene am offenen Fenster in die heutige Zeit. Eine junge Frau im gelben Mantel hält ein Tablet in der Hand und liest vom Bildschirm.
When I was photographing those young models, the most heard comment I got.
Als ich die jungen Models fotografierte, hörte ich am häufigsten, oh, jetzt finde ich Vermeer wirklich interessant. Denn es verbindet die heutige Welt mit der alten Welt, den alten Gemälden.
Eines ihrer Bilder schoss Caroline übrigens in einer Amtsstube im Delfter Rathaus, aufgrund der idealen Lichtverhältnisse. Die Fotografien ansehen kann man sich im Vermeerzentrum in Delft, nur eine Gehminute vom Marktplatz entfernt. Das Museum widmet sich 37 Werken, die Vermeer zugeordnet werden. Keines der Originale befindet sich in Delft selbst. Sie sind weltweit verstreut, in den Niederlanden im Mauritshuis in Den Haag oder im Rijksmuseum in Amsterdam. Umso mehr erfüllt das Museum das Bedürfnis der Delfter und Touristen, etwas vor Ort über den berühmten Stadtbewohner zu erfahren, sagt Museumsdirektor Hermann Weyers.
Das Erste, was wir den Besuchern zeigen, ist ein Video darüber, wie reich die Stadt Delft während des 17. Jahrhunderts war, als Vermeer hier lebte. Wenn man danach dem Rundgang folgt, sieht man alle seine 37 Bilder.
Auch das Zentrum gibt sich Mühe, den Vermeer für das Hier und Jetzt zu übersetzen. Unter anderem die versteckten Codes zu entschlüsseln, die in den Bildern zu entdecken sind. Im Bild Die Musikstunde ist eine Frau vor einem Virginal, einem kleinen Cembalo, zu sehen. Neben ihr in der Kammer steht der aufmerksame Musiklehrer, blickt ihr über die Schultern.
In diesem Bild sieht man eine Gambe auf dem Boden liegen. Das war damals ein Symbol für die Liebe. Und wenn man genauer die Frau betrachtet, dann sieht sie zwar auf den Boden, aber im Spiegel über dem Virginal kann man erkennen, dass sie eigentlich den Musiklehrer anschaut. Das ist eine versteckte Liebesbotschaft.
Viele Objekte in Vermeers Bildern könnten so eine geheime Botschaft haben. Etwa die Zitrusfrüchte, die mit falscher Freundschaft verbunden werden. Gewissheit, dass Vermeer darauf anspielen wollte, gibt es nicht. Wer sich in Delft auf seine Spuren begibt, muss also damit rechnen, dass das eine oder andere Geheimnis offen bleibt.
Was Paris für Feinschmecker ist, ist Rotterdam für Architekturbegeisterte. Touristen stehen staunend vor dreieckigen Kirchen. Es wird ausprobiert, abgerissen, neu gebaut. Nach dem Krieg wollte man eine moderne Stadt aufbauen. Sabrina Fritz hat sich das genauer angesehen.
Die eine Geschichte, warum Rotterdam heute das Architekturzentrum Europas ist, geht so. Am 14. Mai 1940 bombardierte die deutsche Luftwaffe die wichtige holländische Hafenstadt. Der Angriff dauerte 13 Minuten, er wurde deshalb auch Rotterdam-Blitz genannt. In dieser kurzen Zeit wurden Teile der Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Nach dem Ende des Krieges wollten die Rotterdamer dann etwas Neues, etwas Modernes schaffen, was sie von Amsterdam und Den Haag unterscheidet und ein bisschen an New York erinnert, das große Vorbild. Die Rotterdamer waren schon immer radikal und gut für einen Neuanfang. Als sich in den 1920er Jahren in einem Viertel das Verbrechen so breit machte, dass sich kein Polizist mehr reintraute, wurden die Häuser kurzerhand abgerissen. Diese Geschichte über Rotterdam erzählt Vincent Kardinal. Er ist in dieser Stadt geboren und macht Führungen durch eine der Attraktionen der Stadt, das Museum Boymans van Beuningen, kurz das Depot oder der Pott genannt. Denn das Museum sieht aus wie eine riesige Müslischale und ist von außen komplett verspiegelt. Für Vincent Kardinal hat das folgende Effekte.
Ich denke, dass es zwei Kanten aufgeht. Die eine Kante ist, es ist sehr praktisch.
Ich denke, es hat zwei Seiten. Die eine ist sehr praktisch, weil es nicht so viel Platz wegnimmt, weil es nach oben geht. Die andere ist, dass die Spiegel reflektieren. Sie reflektieren die Umgebung, die Stadt und halten uns einen Spiegel vor, wie es ja auch die Künstler tun. Und auch innen ist es ein besonderer Bau. Man geht wie in einem Labyrinth. Man muss seinem Instinkt folgen.
Weil man eigentlich nicht viel anders kann, als gewoon maar je Instinkt folgen.
Es macht etwas mit einem, wenn man sich dieser riesigen verspiegelten Schüssel nähert. Man sieht sich selbst und kaum einer schafft es, kein Foto von sich zu machen, wie man sich in der Museumshülle spiegelt. Das Innere ist sehr nüchtern. Viel Beton, Glasaufzüge, wenig Licht. Der Schutz der Kunstwerke hat Vorrang. Das Museum wurde erst vor wenigen Jahren eröffnet. Es beinhaltet die Sammlung der Stadt und nicht nur das Gebäude ist außergewöhnlich, auch der Inhalt. Die über 150.000 Sammlungsstücke sind hinter Glaswänden zu sehen und zu besichtigen. Man muss sich nur für einen Bereich entscheiden, also zum Beispiel Gemälde oder Skulpturen oder Porzellan, und kann dann mit einer Führung in das Archiv des Museums eintauchen. Manche Stücke werden auch prominent in die Schaufenster oder in das Treppenhaus gestellt und können dann von allen Besuchern gesehen werden. Kardinal beschreibt das Konzept so.
Nou, mensen vragen heel vaak, is dit dan, hoort dit allemaal bij elkaar? Is dit een kunststroming? Zitten alle kubisten bij de kubisten? Dat is dus niet zo.
Die Menschen fragen, ist es nach Kunstströmungen geordnet? Hängen alle Kubisten bei den Kubisten? Das ist nicht so. Es ist auf jeden Fall nach Vorräten geordnet. Sie sehen hier ein Holzauto von Marisol Escobar, ein Topwerk der Pop-Art. Das haben wir in die vorderste Reihe gestellt, damit die Menschen es sehen. Denn wir denken, dass die Menschen die Dinge sehen wollen, die sie kennen.
Wir denken nach darüber, dass Menschen Dinge sehen, die sie herkennen.
Im Gegensatz zu den anderen Museen des Landes, die vor allem die alten Meister zeigen, sei das Depot vielseitiger, sagt Kardinal. Es gibt Franzosen, Amerikaner, Holländer vom Mittelalter bis heute. Die Bilder hängen so, dass man auch die Rückseite sieht. Aber wie gesagt, die Rotterdamer sind nicht einfach. Während in Amsterdam das Geld ausgegeben wird, wird es in Rotterdam verdient, sagt man. Während in der Hauptstadt die Händler und Bankiers im feinen Anzug sitzen, riecht es in der Hafenstadt nach Meer und Öl. Es ist eine harte Stadt und so gab es auch ziemlich viel Widerstand gegen den Museumsneubau. Man wollte sich nicht ständig den Spiegel vorhalten lassen. In der Nachbarschaft hatte man Angst vor Reflexionen der Sonnenstrahlen. Aber am Ende sind jetzt doch alle ganz stolz auf ihre Tasse. Es weht ein rauer Wind in der Stadt und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Die Nähe zum Meer und das flache Land hauen einem die Haare um die Ohren und so manchem Besucher weht es die Mütze vom Kopf. Doch das hält die Stadtplaner nicht davon ab, einen Wolkenkratzer nach dem anderen hochzuziehen. Die Hochhäuser haben wieder Konjunktur, erzählt Silvia, die Stadtführerin mit dem Schwerpunkt Architektur. Denn die Stadt hat das Problem aller Städte, es fehlen Wohnungen, vor allem bezahlbare. Und deshalb wird wieder in die Höhe gebaut. Aber als Architekturmetropole hat man einen Ruf zu verteidigen und deshalb haben manche Häuser einen Knick in der Fassade oder dreieckige Fenster. Ein Haus wird liebevoll Bleistift genannt, wegen seiner markanten Spitze. Wegen der Wohnungsnot sollten auch Bürogebäude in Wohnungen umgewandelt werden, aber dagegen gab es schon Proteste aus der örtlichen Gastronomie. Die befürchtet, die Bewohner würden sich an lauten Partynächten stören und haben so ein Wohnungsprojekt verhindert. Wie gesagt, sie sind nicht einfach, die Rotterdamer, aber die Rechnung der Stadt ist aufgegangen. Rotterdam zieht heute große Architekturbüros, Studierende, Kreative und Filmemacher an. Touristen legen staunend den Kopf in den Nacken und betrachten die bemalte Decke der großen Markthalle. Riesige Früchte zieren das Deckengewölbe, als ob einem die Trauben gleich in den Mund fliegen. Und auch Kai aus Hamburg, der auf einem Kreuzfahrtschiff in Rotterdam eine Zwischenstation einlegt, ist von der Architektur der Stadt begeistert.
Ich bin jetzt kein Architekturkenner etc. interessiert und ich finde es faszinierend, wie es gelungen ist, so eine zerstörte Stadt doch dann auch so ansprechend wieder aufzubauen. Offen für moderne Sachen, für die Zukunft und nicht wie in Deutschland immer eher das Beharrende, das Bewahrende, sondern offen sein für neue Entwicklungen.
Silvia, die Stadtkennerin, zeigt eine etwas in die Jahre gekommene Fußgängerzone, aber auch diese war einmal revolutionär.
And the shopping promenade principle.
Das Prinzip einer Fußgängerzone, Einkaufen ohne Autos und ohne Wohnungen, war total ungewöhnlich und jeder war sehr skeptisch. Aber als es eröffnet wurde, war es ein großer Erfolg. Es galt sogar als elegant.
Heute findet man dort die üblichen Fastfood-Läden und Kleiderketten. Auch die Rotterdamer kaufen lieber im Internet ein oder gehen in ihr Museum.
Aber nicht nur die Architektur ist für Besucher in Rotterdam sehenswert und interessant. Es gibt auch etwas für die Ohren, sagt Thomas Spiekhofen und meint damit die spannende und lebendige Musikszene. Die
Das Rowtone ist einer der angesagtesten Musikclubs in Rotterdam. Das Angebot reicht von Metal über Indie bis zum klassischen Rock. 200 Leute passen vor die Bühne. Rechts der Tresen, links die Garderobe. Oben gibt's auch noch was zu essen. Aber eigentlich geht es im Rowtone vor allem um Musik. Es ist sowas wie die Herzkammer der Live-Musik in Rotterdam.
I think they found a little bit more niche artists and it's less commercial, which is really nice.
Sie haben hier mehr Künstler aus den Nischen, sagt Ria, und es ist nicht so kommerziell. Alles etwas kleiner, etwas gemütlicher und intimer, mit einem besseren Blick als bei anderen Konzerten, wo es groß und unpersönlich sei.
So it makes it a little bit more cozy, a little bit more intimate. You have a nicer view of the place, rather than when you go to a concert and it's too big and not as personal.
Mitte der 80er Jahre brachte das Rowtone neues Leben in die Innenstadt von Rotterdam und in eine Musikszene, die dringend neue Locations brauchte. Heute gibt es hier täglich eigenes Programm, außerdem Kooperationen mit anderen Clubs und Festivals mit Bühnen an mehreren Orten in der Stadt. Ganze Festivalserien ziehen sich dann über Rotterdam, erzählt Eve, die regelmäßig ins Rowtone kommt. Da gehören mehrere Veranstaltungsorte dazu. Die organisieren Touren für aufstrebende Bands durch die ganzen Niederlande und die spielen dann auch hier. Das ist immer interessant und außerdem auch billig, weil die kommen ja gerade erst noch raus.
Also very cheap because they're still coming up, you know.
Wenn das Rowtone für Rockmusik und Clubbing in Rotterdam steht, dann befindet sich das O Festival am anderen Ende des musikalischen Spektrums in der Hafenstadt.
We show like what opera can be that you don't expect.
Wir zeigen, was Oper sein kann und was du da nicht erwartest, sagt Hans Blick, Direktor des O Festivals in Rotterdam. O steht für Oper. Eigentlich hieß die Veranstaltungsreihe früher sogar mal Operntage, aber mit Wagner und Verdi hat es nur wenig zu tun. Höre etwas, was du noch nie gesehen hast, lautet das vieldeutige Festivalmotto. Im Mittelpunkt steht die menschliche Stimme und ihre Fähigkeit, mit Gesang zu erzählen, sagt Festivalchef Hans Blick. Aber wir stellen das in neue Zusammenhänge, neue Szenen, in neue Räume, an neue Orte.
We are not a festival that is just buying performances that are already been made or already touring.
Wir sind kein Festival, das nur Produktionen einkauft, die bereits auf Tour sind. Wir haben viele Premieren und Sachen, die für uns produziert werden. Und wir machen viele sogenannte City-Projekte, also Produktionen an bestimmten Ort hier in dieser Stadt, die nur für dort und für dieses Festival gemacht werden.
That are only made especially for the festival.
Mit weit über 20.000 Besucherinnen und Besuchern rechnet Hans Blick auch in diesem Jahr wieder bei den rund 70 Produktionen. Die Gäste kommen in eine Stadt mit einer unglaublich vielfältigen, vitalen, lebhaften Musikszene, sagt Hans Blick.
I'm a lot in the city, in the roots of the city.
Ich bin viel in der Stadt unterwegs. Wir haben hier Künstler, die sind hier gar nicht so bekannt. Aber in Afrika zum Beispiel füllen die ganze Stadien. Das gilt auch für die Tanzszene oder für Techno. Manchmal sieht man das hier gar nicht, aber international kommen die ganz schön rum.
Here, but internationally it's quite spread.
Das North Sea Jazz Festival dagegen gehört zu den ganz großen Hausnummern in der Jazzwelt. Auf einer Höhe mit den Festivals zum Beispiel in Montreux oder Montreal. Immer im Juli versammelt sich hier die Crème de la Crème. Seit 1976 gibt es das North Sea Jazz Festival. In den ersten Programmheften standen bereits ganz große wie Count Basie und Ray Charles. Die ganz Großen und die Unbekannten, alle für ein Wochenende unter einem Dach. Genauso machen wir das seit fast 50 Jahren, sagt Jan-Willem Leuken, selbst seit gut 20 Jahren Festivaldirektor.
The founder of the festival was Paul Eckert. He was a very well-known businessman. He was a real jazz fan and he.
Der Gründer des Festivals, Paul Eckert, war selbst ein Geschäftsmann und Jazzliebhaber. Er wollte, dass alle Acts von den ganz Großen wie Herbie Hancock oder Miles Davis und die unbekannteren Künstler an diesem einen Wochenende für das ganze Publikum zugänglich sind. Dass also die Besucher von der großen Halle zu den kleinen Bühnen nebenan wechseln konnten. Das haben wir auch so erhalten. Und wir haben ein großes Spektrum im Publikum. Von alt bis jung, aus der ganzen Welt, sodass ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Das ist gerade in dieser polarisierten Welt wichtig.
in this polarized world, that's a very important thing.
Wir waren unterwegs in Den Haag, Delft und Rotterdam. Mein Name ist Tina Witte und wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie alle Sendungen in der ARD Audiothek nachhören. Gute Reise für Sie und bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Podcast.